Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieses Konzert steht unter dem Motto Grazie Riccardo, die letzte Sonntagsmatinee in dieser Saison, unter der Leitung von Chefdirigent Riccardo Minasi, der nach 5 ereignisreichen Jahren das Orchester leider wieder verlässt. Er wird im Sommer dann noch eine Mozart-Matinee der Festspiele dirigieren. Wir verdanken ihm viele bewegende Augenblicke, viele großartige Interpretationen mit einer unglaublichen Bandbreite zwischen Mozart und Leonard Bernstein. Heute also ein Konzert, auch mit einem prominenten Solisten, nämlich mit Augustin Haderlich an der Geige, und im ersten Teil dem Violinkonzert, dem klassischen Violinkonzert schlechthin, nämlich den von Ludwig van Beethoven in D-Dur, Opus 61. Dieses Stück wurde 1806 in Wien uraufgeführt und diese Uraufführung stand unter keinem guten Stern. Beethoven hat, wofür er ja berüchtigt gewesen ist, einen Teil der Noten erst am Abend vor dem Konzert sozusagen geliefert. Das heißt, viele Musiker im Orchester mussten mehr oder weniger vom Blatt spielen. Er selbst hat dirigiert, was zu diesem Zeitpunkt schon mit diversen Schwierigkeiten verbunden war, da sein Gehörleiden schon relativ fortgeschritten war. Und der Wiener Konzertmeister Franz Josef Clement hat den Solopart gespielt. Angeblich nicht ganz zur Zufriedenheit des Komponisten. Die Kritik sprach von unzusammenhängender Musik und von ermüdenden Wiederholungen. Und ich glaube, das lag daran, dass die Musiker den Notentext quasi mehr buchstabiert haben als gespielt, weil einfach keine Zeit für wirkliche Proben vorhanden gewesen ist. Das Konzert hatte also bestenfalls einen gemischten Erfolg und wurde dann auch nur sehr selten gespielt. Man hat es eher als missglückt betrachtet. Beethoven selbst hat sogar eine Fassung für Klavier und Orchester hergestellt, die sehr interessant ist und einmal spielenswert wäre wieder. Aber das Konzert hat sich zunächst nicht wirklich durchgesetzt. Das änderte sich erst lange nach Beethovens Tod, nämlich 1844. Da stand das Konzert in London auf dem Programm und der Solist war der große Joseph Joachim, der berühmte Freund von Schumann und vor allem von Brahms, einer der ganz großen Geiger des 19. Jahrhunderts. Und er hat das Konzert dann sozusagen wirklich erst auf der Taufe gehoben, hat auch Kadenzen dazu komponiert. Auch am Dirigentenpult stand ein sehr prominenter Mann, nämlich niemand geringerer als Felix Mendelssohn Bartholdy. Dem Vernehmen nach hat man dabei einige der angeblich ermüdenden Wiederholungen einfach weggelassen. Wie auch immer, seit damals gilt das Konzert als eine der Kronjuwelen der abendländischen Musik und als das größte klassische Violinkonzert überhaupt. Ja, was war so neu an diesem Stück? Der erste Satz Allegro man und troppo dauert mindestens 20 Minuten, bis gegen eine halbe Stunde, das kommt auf die Kadenzen an, auf die Länge der Kadenzen, auch auf die Wiederholungen. Und das werden wir sehen, wie lange es diesmal dauert. Ich schätze keine halbe Stunde, sondern eher so in der Gegend von 20 bis 25 Minuten. Und es beginnt die Pauke. Da gibt es Vorläufer, vor allem in einer Symphonie von Joseph Haydn. Aber es war trotzdem ziemlich neu für diese Zeit, dass die Pauke ein Instrumentalkonzert beginnt. Die Holzbläser singen dann sozusagen das Hauptthema und stellen in der Einleitung dann gemeinsam mit den Streichern insgesamt 6 Themen vor. Also insgesamt gibt es 7 Motive in diesem ersten Satz, von denen viele allerdings sehr verwandt miteinander sind und eher lyrisch timbriert. Diese Paukenschläge, die kehren übrigens im gesamten ersten Satz immer wieder. Ganz geheimnisvoll, fast wie ein Pulsschlag des Lebens, könnte man sagen. Und ansonsten breitet Beethoven ein weites Gefühlspanorama aus zwischen Energie, zwischen Kraft und Lyrik, zwischen Poesie und manchmal nahezu Stille. Die Kadenzen, die wir diesmal hören, sind nicht die von Joachim, sondern die von Fritz Kreisler, dem legendären altösterreichischen Geiger, welcher sie für seine eigenen Interpretationen natürlich verfasst hat und dann 1928 auch endgültig niedergeschrieben hat und drucken hat lassen. Und diese Kreisler-Kadenzen sind heute eine ernstzunehmende Konkurrenz für Joachim. Übrigens sind beide Kadenzen natürlich eher romantische Kadenzen, wobei Kreisler fast ein wenig mehr auf die Klassik zurückgreift als Joachim. Es folgt als zweiter Satz ein Larghetto, in dem Beethoven die Flöten, die Oboen, die Trompeten und die Pauken weggelassen hat. Aber dafür spielen die Hörner, die Klarinetten und die Fagotte eine bedeutende Rolle und die Streicher spielen die meiste Zeit Consordino, also gedämpft. Eine Meditation mit Variationen, so könnte man diesen Satz bezeichnen, der wieder einmal deutlich vorführt, wie lyrisch verhalten und innig Beethoven auch komponieren konnte. Attacca, also pausenlos, folgt das Finale. Und das ist ein typisches klassisches Jagdrondo. Da purzeln die Motive nur so dahin und da bekommt der Geiger oder die Geigerin, heute ist es allerdings ein Geiger, genügend Material, um seine Brillanz, seine Virtuosität zu zeigen. Und mit einem Kehraus endet dann dieses gloriose Konzert. Wir springen jetzt in der Zeit fast ein Jahrhundert nach vorne und landen bei Claude Debussy und seinem Prélude à la Pré-Midi d'un Faun, also dem Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns. Der französische Titel wurde früher meistens eigentlich fälschlich mit Mittagsruhe eines Fauns übersetzt. Das könnte man als das Vorspiel zum Nachmittag natürlich bezeichnen, aber es trifft es dennoch nicht genau. Jedenfalls ist es das Fabelwesen der Faun, der hier träumt von seinen nächtlichen und vormittäglichen Spielen mit zwei Nymphen. Na, was werden die schon gespielt haben? Dieses Prälude basiert auf einem Text, auf einem Gedicht des französischen Symbolisten Stéphane Mallarmé. Und wenn man das nachliest, dann ist die erotische Konnotation des Stücks natürlich sofort vorhanden. Die Uraufführung fand 1894 in Paris statt und sie gilt als eine der Geburtsstunden der Moderne. Mit der Flöte des Fauns, hat Pierre Boulez einmal gesagt, zieht die neue Musik ein. Man muss dabei bedenken, dass Debussy sozusagen die schon vorher mit dem Tristan-Akkord und seiner Chromatik und seinen verschwimmenden Tonarten eingezogene neue Musik des Richard Wagner sozusagen beantwortet hat. Debussy war ja zunächst einmal, wie fast alle seiner Zeitgenossen, ein ziemlicher Anhänger Wagners, hat aber bald begriffen, dass er etwas anderes tun muss, dass sein Weg nicht der sein kann, Wagner zu kopieren, sondern etwas Neues zu schaffen. Und das hat er auch getan und ist dabei in eine Stilistik vorgedrungen, die man heute hauptsächlich als Impressionismus, als französischen Impressionismus bezeichnet. Dagegen hat sich Claude Debussy allerdings verwahrt. Er fand, dass seine Musik schon ein sehr klassisches Fundament hatte und er verwahrte sich auch gegen die Gleichsetzung sozusagen mit den von ihm sonst durchaus geschätzten Malern, die diesen Begriff Impressionismus durch die langsame Auflösung des Darstellenden sozusagen also auch geprägt haben. Denken Sie an Renoir, an Monet, an Manet und so weiter, auch an Van Gogh. Aber wenn wir diese Musik heute hören, dann können wir uns gewisser Analogien zur bildenden Kunst nicht erwehren. Wie in den Bildern findet auch hier eine aparte Farbmischung statt, eine Farbmischung der Klänge, die irisieren, die manchmal ziellos anmuten, die aber dann doch wieder zu einem gemeinsamen Ergebnis führen und die eine bestimmte Situation, hier eben diese in einer antiken Landschaft wahrscheinlich idealisierten Handlungen oder Gedanken oder Meditationen, Gefühle dieses Fauns, zweifellos eines männlichen Wesens, schildern. Ja, zu den Erinnerungen kommen dann wahrscheinlich auch Vorahnungen und gegen Ende des Stücks stellt sich der Faun schon seine nächsten Taten vor mit den Nymphen auf der Waldlichtung. Ganz interessant an diesem Stück ist auch, dass Debussy es mit Ausnahme der Hörner ohne Blech komponiert hat. Also es gibt keine Trompeten, keine Posaunen, keine Tuba Und das hat seinen Sinn, weil er einen besonders weichen, einen besonders feinen und sensiblen Klang erreichen wollte. Die Hörner passen natürlich zur Waldlichtung, ganz in der klassischen Tradition übrigens. Und außerdem ist das Horn ja auch ein Mitglied des klassischen Bläserquintetts, welches ansonsten aus lauter Holzblasinstrumenten besteht. Also das Horn, obwohl blechern, hat sozusagen auch etwas Hölzernes an sich und mischt sich ganz wunderbar in diese Streichermusik hinein. Das dritte Stück des heutigen Konzerts ist Le Tombeau de Couperin von Maurice Ravel. Maurice Ravel ist wieder ein Komponist, der so in der Schublade Impressionismus drinsteckt, von der er selber nicht wirklich etwas wissen wollte. Ravel sah sich als Fortsetzer, wenn nicht mitunter als Vollender, der großen französischen Tradition seit dem Barock, seit der Renaissance. Er war ein Meister der Klänge, ein Meister der Instrumentation, ein Meister der Farben, aber im Gegensatz zu Debussy, nicht immer, aber sehr häufig, spielt bei ihm der Rhythmus auch eine ganz bedeutende Rolle. Das hängt wahrscheinlich auch mit seiner Abstammung zusammen. Und da möchte ich einmal etwas klarstellen. Ravel war nämlich eigentlich kein Franzose. Seine Mutter war Baskin und sein Vater stammte aus der Romandie, also der französischen Schweiz. Aber Ravel ist, weil sein Vater dorthin engagiert wurde, als Techniker übrigens, Ravel ist in Paris, in Frankreich, sozialisiert worden. Er hat aber diese seine Abstammung, vor allem die mütterliche, sein Leben lang nicht vergessen. Er schwärmte immer wieder von den baskischen Volksliedern, die ihm seine Mutter als Kind, als er ein Kind war, vorgesungen hat. Und die finden auch einen Niederschlag in seiner Musik, vielleicht ein wenig sogar in diesem Tombeau de Couperin. Tombeau de Couperin, was heißt das eigentlich? Ein Denkmal oder ein Grabstein, so wurde es früher auch übersetzt, des Couperin. Und tatsächlich hat Couperin, der große französische Barockmeister, auch solche klingenden Monumente für große Zeitgenossen, zum Beispiel für Jean-Baptiste Lully oder für Arcangelo Corelli, die er überlebt hat, errichtet, auch für heute unbekanntere Musiker. Und Ravel hat sich ein Beispiel an diesem Couperin-Tombeau genommen. Ja, er hat es sogar nachempfunden. Er hat die Stücke, die Couperin komponiert hat, sozusagen übernommen, in ihrer Form, auch in ihrer Motivik teilweise. Aber er hat sie quasi neu komponiert. Heute würde man sagen, er hat sie übermalt oder sogar er hat sie dekomponiert. Also er hat sie in ein neues Umfeld gesetzt, ohne ihnen aber den barocken Zauber ganz wegzunehmen. Er erfüllt die Umrisse der Barockmusik sozusagen mit eigenen. Und warum schreibt er in den Kriegsjahren, in den Jahren des Ersten Weltkriegs, dieses klingende Denkmal? Er schreibt es, weil er mit ansehen musste, wie viele seiner Freunde an der Front gefallen sind. Und er stellt es 1917 in der Klavierfassung fertig. Und diese Klavierfassung wird dann allerdings erst nach dem Krieg 1919 uraufgeführt in Paris durch die bedeutende Pianistin Marguerite Long. Jedes dieser Stücke ist einem Freund zugeordnet. Das Prélude am Beginn natürlich, das Vorspiel, gilt einem Musiker, von dem wir heute nicht mehr viel wissen, der aber zum intimen Freundeskreis von Ravel gezählt hat. Die Fuge, die nun folgt, ist dem Sohn einer befreundeten Sängerin gewidmet, der auch im Krieg gefallen ist. Die Forlan, eigentlich ein friaulischer Tanz, gilt einem baskischen Maler, mit dem Ravel sehr befreundet war. Das Baskenland ist ja eigentlich zweigeteilt in den spanischen Teil und in den französischen Teil. Und dieser Maler stammte, wie auch Ravels Mutter, aus dem französischen Teil. Also so betrachtet war dann Ravel doch ein halber Franzose. Aber die Basken haben eine sehr starke nationale eigene Identität und so auch dieser Maler. Und Ravel mischt hier mit größter Wahrscheinlichkeit diese eigentlich altitalienische Tanzform mit baskischen melodischen Einflüssen. Es folgt ein Rigaudeau für zwei im Jahr 1914 gleich am Beginn des Krieges gefallene Brüder aus Ravels Freundeskreis und dann ein Menuett oder Menuet auf Französisch, das eigentlich mit dem klassischen Menuett, dem höfischen Tanz, nicht mehr viel zu tun hat. Es ist eher eine Art Wiegenlied. Ein Wiegenlied für einen Freund und Wohnungsgenossen Ravels. Also er hat mit ihm in jüngeren Jahren eine Zeit lang die Wohnung geteilt. Ravel ist ja sein Leben lang unverheiratet geblieben, was natürlich diverse Vermutungen zulässt. Und er lebte selber übrigens in einer ganz eigentümlichen Traumwelt. In seinem Haus gab es unglaublich viel Kinderspielzeug und auch Plüschtiere und so weiter. Also man hatte den Eindruck, wenn man dieses Haus betreten hat, man kommt in eine Art Kindergarten. Aber diese Umgebung brauchte wahrscheinlich Ravel auch zur Sublimierung seiner persönlichen Neigungen. Es folgt dann als Schlussteil im Tombeau de Couperin die Toccata, geschrieben für den Musikwissenschaftler Joseph de Marliaf. Und dessen Frau war diese Pianistin Marguerite Long, die dann später die Klavierfassung zur Uraufführung gebracht hat. Und diese Uraufführung 1919 in Paris war ein derartiger Erfolg, dass das komplette Werk wiederholt werden musste. Also die Leute haben nicht aufgehört zu klatschen und dann musste Marguerite Long das komplette, und das ist immerhin eine halbe Stunde, wiederholen. Natürlich wurde Ravel sofort gefragt, ob er dieses starke Klavierstück nicht auch instrumentieren wolle. Und er hat das auch getan, hat dabei aber aus Gründen, die wir nicht wirklich wissen, zwei Sätze weggelassen. Nämlich den zweiten, die Fuge, und den Schlusssatz, die Toccata. Seit damals gibt es schon eine ganze Menge von Versuchen, diese beiden zu instrumentieren, wobei die Instrumentierungen dann manchmal zu Bearbeitungen des Gesamtwerks werden und Ravel also wieder in eine andere Zeit sozusagen versetzen. Diesmal erleben wir eine Uraufführung der beiden Sätze Fug und Toccata in einer völlig neuen Instrumentation, die ein junger Salzburger Komponist, also ich sage mal, er ist immer noch jung, geschrieben hat, der mit großem Erfolg derzeit in der Welt der Musik auftritt, dessen Werke auch international wahrgenommen und gespielt werden. Wir hatten auch in einem Mozarteum-Orchesterkonzert kurz vor dem ersten Lockdown schon zwei Werke von ihm, eines davon eine Uraufführung. Erst vor kurzem wurde seine Version der Bachschen Markus-Passion in der Kollegienkirche in der Karwoche in Salzburg uraufgeführt. Ein Komponist, der vieles kann, der bereits mit 10 Jahren, so um 2000 herum, Aufsehen erregt hat, der dann mit 20 Jahren zum jüngsten Kompositionsprofessor der Welt wurde, an der damaligen Konservatorium, mittlerweile Musikuniversität von Klagenfurt, wo er immer noch unterrichtet. Ja, und dieser Jakob Gruchmann, der kann süffige Bläsermusik schreiben, der kann aber auch sehr avantgardistische Werke schreiben, aber doch immer mit einem gewissen Bezug zu einem tonalen Zentrum. Ein faszinierendes Spektrum, das er ausfüllt. Diesmal war die Aufgabe aber nicht, etwas Neues zu schreiben, sondern ganz im Sinne von Ravel, diese beiden Sätze zu instrumentieren. Und ich habe mit ihm kurz darüber geplaudert und er hat gesagt, er will gar nicht viel darüber sagen. Er hat einfach in diesem Fall wirklich eine Stilkopie angefertigt. Also er hat sich intensiv mit der ohnehin schon recht modernen und vielfältigen und transparenten Instrumentierungsweise von Ravel befreundet, hat sich damit intensiv beschäftigt und hat also versucht, das so zu instrumentieren, wie es seiner Meinung nach auch Ravel getan hätte. Wir sind also sehr gespannt auf diese Aufführung eines Meisterwerks der Moderne mit einer Vollendung im Sinne ihres Schöpfers. Ich wünsche Ihnen ein spannendes, ereignisreiches und unterhaltsames Konzert und zum Schluss noch einmal grazie, Riccardo, und auf baldiges Wiedersehen.